Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Lilly vom Bücherblog Lillys Lesemomente und genau das ist mein Ding, besonders am Wochenende, lesen ohne Ende. Oder aber, geht auch gut, wenn ich mal mehr Zeit habe oder unterwegs bin, Podcast hören, wie diesen hier zum Beispiel. Heute ist Sonntag, der 17. März und ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit Episode 103.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Lilly, da hast du völlig recht. Entweder am Wochenende das Abendblatt lesen oder unsere Podcasts hören. Und deshalb direkt rein in die Sonntagsausgabe. Mein Name ist Marcel Becker. Zusammen mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Heider kümmern wir uns gern um besondere politische Themen. Um die Ampel, um den Kanzler, um das große Ganze. Allerdings an diesem Sonntag kleine Einschränkung. Heute ist der Ablauf etwas anders und das muss ich Lars jetzt erstmal schonend beibringen. Lieber Lars, meine erste Frage wird dich vielleicht überraschen, aber zum Einstieg frage ich dich, vertraust du mir?
Natürlich, unbegrenzt.
Also der Hintergrund meiner Frage ist, wir ändern heute ein bisschen das Format unseres gewohnten Talks ab, okay? An den letzten Sonntagen waren wir ja monothematisch aufgestellt, vielleicht erinnerst du dich noch, Taurus, wie lange hält die Ampel, wie sehr würde eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus unsere politische Landschaft verändern und ähnliches. Aber heute musst du dich ein bisschen mehr beweisen. Und das hat einen Grund. Kannst du dir denken, worauf ich anspiele?
Ich habe keinerlei Ahnung, worauf du anspielst. Wahrscheinlich, dass ich dir gesagt habe, guck mal, ich war an den Tagesthemen oder
irgendwas. Das stimmt tatsächlich. Da kommen wir aber, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil da habe ich gleich auch noch eine Frage dazu. Was passiert samstags bei Becker am Morgen? Da gibt es etwas, was dich durchaus ab und zu mal zu einer kleinen Hexerei veranlasst.
Nein, da ist mein lieber Kollege Matthias Icken, ja. Der ein ganz kluger Mensch ist und dem du immer drei Briefschläge überreichst, mhm. Und dann reißt er die auf und dann spricht er über ein Thema, über das er sich vorher, auf das er sich nicht vorbereiten konnte. Und ich denke immer so, ja, wie im normalen Leben bei den Kollegen. Also, und ja, das ist alles. Ich freue mich, ich höre mir das immer gern an.
Mhm. Aber jetzt darf ich dich bei der Gelegenheit tatsächlich mal fragen. Ich bin ja ein großer Fan eures Newsletters. Den schreibt ihr ja beide abwechselnd. Immer eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen des Tages. Und in der Regel gibt es denn immer so einen kleinen Seitenhieb auf den anderen. Also ich sag mal als Beispiel, Matthias schreibt über eine Müllaufräumaktion und sagt dann, der liebe Lars wollte mit gutem Beispiel vorangehen und schaltete sich von zu Hause digital zu den Aufräumarbeiten hinzu. Und du hast ähnliche Sprüche drauf. Woher kommt das? Wie ist das entstanden?
Na, als wir damals angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren mit diesem Newsletter unter dem Motto Entscheider lesen Heider, Katholiken lesen Icken, haben wir uns überlegt, es gibt viele Newsletter, obwohl damals gab es noch nicht so viele, aber was macht diesen Newsletter vielleicht anders als andere Newsletter? Und da Matthias tatsächlich ja St. Pauli-Fan ist, ich HSV-Fan, er Katholik, ich Protestant, er Bremer, ich Hamburger, er bekennender Fleischesser, ich Vegetarier, er Radfahrer, ich damals noch so ein halber Autofahrer. Haben wir gesagt, lass uns doch damit spielen, dass wir uns eigentlich gar nicht mögen, was natürlich totaler Quatsch ist.
Ja, die Frage schließt sich ja sonst sofort an. Ihr mögt euch total.
Total. Und ich bin ja auch ein riesiger Fan. Er ist für mich einer der besten Journalisten, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Einer der klügsten. Und kann halt ganz viele Dinge viel, viel besser als ich. Witze über den anderen machen interessanterweise nicht, aber das ist eine andere Geschichte. So, da haben wir damit angefangen und irgendein Leser schrieb da mal irgendwann, das ist mir zu viel. Und dann haben wir damit aufgehört. Dann gab es tatsächlich einen Shitstorm-Moment, weil das offensichtlich bei vielen Lesern und Leserinnen des Newsletters dazu führt, dass sie gucken, wo ärgern die sich.
Und das geht mir genauso.
Entsprechend den Newsletter auch durchlesen.
Ja.
Und deshalb haben wir das jetzt so beibehalten.
Ja, und es ist super. Ihr habt deine eigene Sache kreiert. Und es ist tatsächlich auch so. Ich gucke immer als erstes, wo ist die Stichelei gegen den anderen?
Wo ist die Spitze?
Ja, ganz genau. Das ist super lustig. Aber ansonsten ist dieser Newsletter auch generell zu empfehlen, weil es ist wirklich eine super Zusammenfassung von den Themen des Tages. Also ich finde das gut. Aber trotzdem, Lars, da du ja dich auf dem Flur hier in der Redaktion gern so ein bisschen lustig machst, dir bleibt heute etwas Ähnliches nicht erspart. Du musst auch über populäre Themen sprechen, die ich in der letzten Woche gesammelt habe. Ich werfe dir immer einen Brocken hin und du musst dann tatsächlich performen. Du kannst nicht kneifen. Also du kannst nicht sagen, ich lege mein Headset ab und gehe aus dem Raum und das war's jetzt. Das ist unmöglich. Pass auf. Thema Nummer 1. Also ich verzichte auf die Umschläge, ne? Das ist völlig klar. Thema Nummer 1. habe ich aus dem Tagesspiegel. Ich lese sehr gern tagesspiegel.de auch mal. Kaspar Schwietering heißt der Kollege und der hat einen Artikel geschrieben beziehungsweise einen Kommentar. Und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt. Der hat drüber geschrieben, also mit Ausrufezeichen, reformiert das Streikrecht. Der Staat darf sich von Wieselski nicht erpressen lassen. GDL-Chef Klaus Wieselski darf mit seinen Bahnstreiks nicht länger das halbe Land in Geiselhaft nehmen. Die Politik muss endlich handeln mit einem, Achtung, vorgeschriebenen Notbetrieb. Siehst du das auch so? Muss die Politik da eingreifen?
Die Diskussion hat es ja jetzt gegeben, interessanterweise. Vor dem Hintergrund, das ist eben halt, das finde ich echt, da muss man nachdenken, dass es ja Berufsgruppen gibt, die das, was sie durchsetzen wollen, viel besser durchsetzen können als andere. Die Lokomotivführer gehören dazu, ne? Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Büchereien streiken, ist es völlig egal, die können auch 6 Jahre streiken im Zweifel, die legen nicht das ganze Land nahm. Und da muss man, glaube ich, schon sich überlegen, wie kann man in der systemrelevanten Infrastruktur, wie kann man dafür sorgen, dass die funktioniert, wenn es da welche gibt, die eigene Interessen haben. Darum muss man, glaube ich, denken. Man muss dann nicht darüber nachdenken, ob man das Streikrecht verändert. In Klammern, das wird natürlich auch eine SPD-geführte Bundesregierung niemals tun. Sondern man muss darüber verändern, kann man dafür sorgen, dass an solchen relevanten Punkten Menschen sitzen, die zum Beispiel nicht streiken dürfen. Warum auch immer. Wir haben ja das im Bereich Beamte. Ja, also im Bereich Beamte ist es halt so, dass die ja das... Eine der Nachteile, die die haben, dass sie halt nicht streiken dürfen, sondern immer arbeiten müssen. Und vielleicht muss man dann wieder dazu kommen, früher war das ja so, dass solche neuralgischen Punkte vom Beamten besetzt werden. Übrigens habe ich da noch eine interessante Diskussion neulich mit einem Wissenschaftler drüber gehabt, der gesagt hat, wir müssen auch in der Lage, der wir jetzt sind, einmal aufpassen, wenn es Gruppen gibt in diesem Land, die das Land lahmlegen können. Und das tun sie jetzt für ihre eigenen Interessen. Aber theoretisch könnten sie das ja auch tun, irgendwann mal, wenn sie politische Interessen hätten. Und das muss ja auch verhindert werden. Ne? Wenn, also nehmen wir mal an, es kommt zu wichtigen Waffenlieferungen von Deutschland zum Beispiel in Richtung Ukraine. Und jetzt käme irgendeine Berufsgruppe darauf, zum Beispiel die Lokomotive, und sagt, nö, das machen wir nicht, das liefern wir einfach nicht. Was wäre denn dann? Und ich glaube, darüber muss man stärker nachdenken, ob es neuralgische Punkte gibt, die per se nur mit Leuten besetzt werden, die sich bereit erklären, wenn ich diesen Job kriege, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber dann verzichte ich auf mein persönliches Streikrecht in diesem Job.
Klaus Wieselski, ist der Mann einfach nur eine Belastung fürs Land oder wenn man einmal wegreflektiert davon, dass man sich so sehr darüber ärgert, dass die Bahn nicht fährt und dass die dauernd streiken und so, macht der nicht für die Mitglieder seiner Gewerkschaft eigentlich einen Monsterjob oder bin ich da verblendet? Ach.
Nein, absolut. Also wenn ich jetzt Lokführer wäre und würde mir Herrn Wieselski angucken, ich sagen, besser kann es bei uns doch gar nicht laufen. Der kriegt ja fast unsere Maximalforderungen jedes Mal durch. Aus der Sicht, und das ist ja seine einzige Aufgabe. Seine einzige Aufgabe ist ja dafür zu sorgen, dass die Lokomotivführer mit ihren Forderungen durchkommen. Das ist so ähnlich wie wenn du Fußballtrainer bist. Da interessiert die, da kannst. Also der Fußballtrainer des FC Bayern München oder jetzt von Bayer Leverkusen ja, der könnte man sagen, oh Mensch, das ist ja doof, die gewinnen ja jedes Spiel. Aber aus Sicht von Bayer Leverkusen ist das super. Aus Sicht der anderen Clubs ist es nicht so doll.
Kommen wir weg vom Thema Bahn. Ich habe mal einen O-Ton vorbereitet, der ist diese Woche gelaufen. Und zwar geht es um einen Mann namens Anton Hofreiter. Was ist das Erste, was dir zu Anton Hofreiter durch den Kopf geht?
Da geht mir so viel durch den Kopf.
Na, sag doch.
Ich finde, das ist ein echt kluger Mensch. Diese Klugheit, die man ihm nicht immer ansieht, weil er sich so schnell so aufregen kann und dann diesen leichten Dialekt hat und dann diese lustige Frisur. Und ich habe so das Gefühl, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er, seitdem er nicht Minister geworden ist, auf einer Mission ist gegen diese Regierung. Was ich dann nach 2 Jahren irgendwie so ein bisschen, müsste man sich auch mal abgeregt haben. Aber gut.
Ich finde, er hat etwas sehr Bemerkenswertes gesagt bei Hart aber fair.
Nämlich, wenn ich mir anschaue, was ich 2014 erzählt habe, schäme ich mich im Rückblick dafür, wie sehr ich mich geirrt habe über die Natur Putins, über sein Regime. Man hätte es 2014 auch schon erkennen können. Und was wir machen, ist in meinen Augen klar linke Politik. Wir helfen der Demokratie gegen die Diktatur. Wir helfen dem Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir helfen denjenigen, die ermordet, vergewaltigt, gefoltert werden sollen, gegen die Folterer, Mörder. Und deshalb haben wir sozusagen nicht mit den sehe ich nicht mit den Prinzipien gebrochen zu haben. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn ich mich nie mit diesen ganzen Panzern und all diesen Fragen beschäftigen hätte müssen. Ich habe vor kurzem einen Friedensforscher getroffen, der hat gesagt, das, was er Putin am meisten persönlich übel nimmt, ist, dass er ihn gezwungen hat zu erkennen, dass viele seiner Überzeugungen sich als falsch herausgestellt haben.
Da ist ja eine ganze Menge drin, was der Mann gerade gesagt hat, aber bemerkenswerter finde ich, oder am bemerkenswertesten, so formuliert finde ich, den Anfang, dass er sagt, er hat sich geirrt. Also ich weiß, das sagen Politiker manchmal, aber so oft höre ich das jetzt auch nicht.
Ja, aber es wäre ehrlich gesagt nach 10 Jahren, das meinte ich ja gerade, auch nach diesen 2 Jahren, wo er nicht Minister geworden ist und nach 10 Jahren, dass wenn man nach 10 Jahren immer noch zu allen Punkten dieselbe Meinung hätte wie vor 10 Jahren, finde ich es schwierig. Ansonsten finde ich das tatsächlich eine starke Aussage, aber die deshalb auch nur so stark ist, weil wir halt als Bürgerinnen und Bürger oft von den Politikern verlangen oder erwarten, als Journalisten übrigens insbesondere, dass sie, was sie einmal gesagt haben, dass sie für alle Zeiten dabei bleiben, wobei man doch weiß, dass das Prinzip, zum Beispiel in der Wissenschaft, das Prinzip ist, dass Dinge, die herausgefunden werden, ne, sofort von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Frage gestellt werden, in der Hoffnung, damit zu einem neuesten Erkenntnisstand zu kommen. Und das Gleiche muss man doch auch von Politikerinnen und Politikern erwarten. Aber nochmal, die Aussage ist extrem stark. Ich finde diese Aussage stärker als den gemeinsamen Text mit Norbert Röttgen, den Anton Hofreiter in der vergangenen Woche in der FAZ veröffentlicht hat, wo er den Kanzler nochmal stark angegangen ist und so tat, als ob es davon abhinge, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, um diesen Krieg zu entscheiden. Das fand ich dann wieder so ein bisschen, das wirkt immer so ein bisschen wie der beleidigte Grüne, der am liebsten selber Minister geworden wäre.
Aber was sein Ukraine-Engagement angeht und das von einem Grünen natürlich auch immer in Verbindung mit der ursprünglich pazifistischen Idee, ist schon eine erstaunliche Reise, die der Mann da hinter sich hat.
Aber haben wir nicht alle erstaunliche Reisen hinter uns jetzt? Also ich meine, ja, wir haben darüber schon mal gesprochen, dass man auf einmal auf Partys über Marschflugkörper, über die Wehrpflicht diskutiert, dass man sich selber damit beschäftigt, was würde man eigentlich machen, wenn Deutschland angegriffen werden würde, dass das der beherrschende Thema ist. Ja, ich meine, diese Reise haben doch irgendwie alle gemacht. Und du hast letztes Mal gesagt, auf einmal sind alle 80 Millionen oder 84 Millionen Deutsche sind irgendwie jetzt auch sowas wie Generäle oder Wehrexperten. Ja, ist ja so. Und das ist uns von außen aufgezwungen worden und wird uns noch weiter beschäftigen, befürchte ich.
Lars, wir haben schon 2 Themen hinter uns. Jetzt kommt Thema Nummer 3. Der Name Peter Klöppel sagt ja auch was.
Selbstverständlich.
Der Mann hört ja auf nach über 30 Jahren bei RTL und ich habe mal das ist jetzt ein bisschen so ein Spaß-O-Ton mitgebracht, so ein Zusammenschnitt, aber ist, glaube ich, da steckt ein bisschen was drin über die Person Peter Klöppel.
Sind wir auf Sendung?
Ja.
Hallo. Tja, schön.
Ulrike von der Gröben first.
Nein.
Dankeschön, Herr Klöppel, das haben Sie aber schön gesagt.
Ja. Und was bist du für ein Frühstückstyp?
Körnerbrötchen.
Super normal. Jetzt haben wir das auch gelernt.
Jetzt bin ich auf Sendung.
Und jetzt bist du auf Sendung. Leg los.
Fußball.
Yeah. Wieder was gelernt. Nicht schlecht. Das war's von uns jetzt.
Tschüss. Schönen Abend.
Kannst du dich noch erinnern, wie die auf Sendung gegangen sind?
Peter Klöppel nicht an, das kann ich mich nicht erinnern. Das müsstest du tatsächlich Matthias Siegen fragen, der ist ja wesentlich älter als ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die auf Sendung gegangen sind, aber natürlich, ich muss aber für alle, die das nicht wissen, dass Peter Klöppel der RTL-Anchorman ist, eigentlich das RTL-Gesicht. Mhm. Und ich fand es jetzt stark, wie er dann so praktisch schon nebenbei gesagt hat, wisst ihr was, ich höre jetzt auf, irgendwann ist auch mal genug. Der ist da 65 jetzt und so und er könnte ja so Klaus Kleber hat das ja auch gemacht, du könntest jetzt ja weitermachen. Und hört dann aber einfach auf, fand ich einen starken, aber ansonsten muss ich sagen, gucke ich wenig fern sowieso und wenn, dann quasi nicht RTL.
Ja, aber fairerweise müssen wir schon sagen, Peter Klöppel hat das Nachrichtengeschäft oder die Macher dahinter, wie auch immer, vielleicht war nur das Aushängeschild, das kann ich gar nicht beurteilen, aber sie haben schon das Nachrichtengeschäft in Deutschland verändert. Du hast schon gemerkt, wie dann auch eine Sendung wie das Heute-Journal zum Beispiel irgendwann so ein bisschen nachgezogen hat. Sie haben alle versucht, ein bisschen lockerer zu sein. Dann gab es diese Übergaben zwischen dem Anchorman und dem Sportpräsentator und Ulrike von der Gröben. Ich fand das immer sehr, sehr nett, wie die beiden das gemacht haben. Da hat sich schon was getan. Also die hatten schon Einfluss darauf. Und ich habe immer gedacht, RTL hat das hingekriegt, mit den Fernsehnachrichten erfolgreich zu sein, obwohl das ja ansonsten so ein, ich sag mal, ein sehr bunt gemischtes Programm ist. Sat.1 hat das nicht geschafft.
Ja, das stimmt. Und das liegt mit Sicherheit auch an Peter Klöppel. Dass es auch nicht einfacher wird, wenn Peter Klöppel jetzt weg ist, wer das dann macht und so. Ja, das ist sicherlich eine der großen Fernsehgestalten in Deutschland gewesen. Wobei, wie gesagt, wenn du sagst, sie haben die anderen Nachrichtensendungen beeinflusst, wenn ich mir die...
Nicht verändert, aber beeinflusst.
Nee, wenn ich mir das Heute-Journal heute angucke, denke ich auch immer so, ich finde Tagesthemen dagegen total modern. Heute-Journal, wenn da so zwei Menschen so stehen, so nebeneinander gefühlt, ja, und dann so Nachrichten vorlesen.
Aber wenn wir schon beim Thema Fernsehen sind, ist Fernsehen was für dich? Könntest du dir jemals vorstellen, zum Fernsehen zu gehen?
Ich habe ja das sofort, aber ich habe ja nie ein Angebot bekommen, das ist das Problem. und wahrscheinlich liegt das an dem, erstmal kriege ich jetzt ja Sprechtraining, dankenswerterweise, das ist ein Ding. Ich finde natürlich Fernsehen deshalb interessant, weil es diese unglaubliche Durchschlagskraft nach wie vor noch hat, bundesweit und so. Und ich war ja einmal, jetzt nicht vergangene Woche, sondern einmal tatsächlich live zu Gast in den Tagesthemen, also im Tagesthemenstudio. Und das ist schon, allein schon dieses Gefühl zu wissen, du sprichst jetzt und das gucken jetzt ein paar Millionen Leute, das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, aber ob es Nachrichten sein müssten für dich oder aber ich könnte mir auch vorstellen, dich in einer Talkshow.
Ja, also ich bin für Angebote offen, die aber wahrscheinlich nicht mehr kommen werden, weil ich jetzt eine Altersgrenze überschritten habe, die sich sehr von Peter Klöppel nähert.
Aber jetzt musst du natürlich von deinem letzten Tagesthemenauftritt erzählen. Das war ja das Stichwort, was du vorhin gegeben hast. Worum ging's? Ging's um Scholz?
Ja. Immer wenn ich angefragt werde, es war ganz interessant. Das eigentlich Lustige war nicht die Tagesthemen, sondern es ging jetzt um Scholz und das Verhalten zum Taurus. Und dann, wenn sowas hochploppt, weil ich immer dieses Buch über Olaf Scholz geschrieben habe, kommen dann immer wieder Anfragen. Dann wird auch echt häufig von den Tagesthemen. Und dann geht es immer um die Einschätzung, warum ist Scholz so, wie er ist. Aber das Lustige war eigentlich, dass ein Kollege vom Figaro aus Frankreich anrief und ich im Auto saß und mit meiner Frau und der dann so eine Einschätzung von mir zum deutsch-französischen Verhältnis Macron, Scholz und
Hammer
haben wollte. Ja, das ist ganz so. Und dann meine Frau zu Ende war, sagte meine Frau so, es kann doch nicht wahr sein, dass die dich fragen. So, also es ist der Figaro, es ist nicht irgendwo.
Nee.
Die auch so zu der habe ich auch gesagt, stimmt eigentlich, ist lustig.
Ja, aber das müsste da halt das Ansehen in deiner Familie, finde ich, auch positiv beeinflussen. Ich finde es beeindruckend.
Naja, aber die sagen natürlich, woher weißt du das denn eigentlich alles? Und ja, du kann ich eigentlich als halt so, aber ich fand das interessant und man tauscht sich dann ja auch mit den Kollegen so ein bisschen aus. Und ich finde interessant, dass immer noch nach 2 Jahren halt bei mir so viele Anrufe ankommen von Menschen, die sagen, sie sind doch der, heißt es immer der Scholz-Biograf, was ich ja nicht bin, sondern ich habe ein Porträt über ihn geschrieben. Aber sie kennen doch den Scholz und können Sie uns mal den Scholz erklären? Nach 2 Jahren Journalisten, die sich damit ja beschäftigen, die immer noch nicht verstanden haben, wie Scholz ist. Und das ist kein Kompliment für ihn, muss man sagen.
Ja, die letzte Frage zum Thema Fernsehen. Da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich es gelesen habe im Abendblatt. Ich glaube, du bist ein Fan von der neuen Karin Mioska-Show, also mit der sie Anne Will ersetzt hat.
Ja.
Korrekt, oder?
Ich habe so ein bisschen gewartet. Ich dachte mir mal sehen, wie das ist. Und ich hatte eigentlich wenig Erwartungen, weil mein Gefühl war, dass du an dem Sonntagabend, wo erst Günter Jauch und dann Anne Will war, dass du diesen Sonntagabend diese Talkshow nicht verändern kannst. Das war ja immer so Prinzip, Partei A ist vertreten, Partei B ist vertreten, vielleicht noch Partei C, vielleicht noch ein Journalist und sonst was. Und dann war hatte das Ganze immer so was von, wie sagt Luisa Neubauer, von Koalitionsverhandlungen. Und ich habe gedacht, kann man das neu erfinden? Und ich finde, was Karin Mioska jetzt gemacht hat, nämlich eigentlich ein Einzelgespräch zu machen, was dann ergänzt wird durch zwei Experten nach diesem Einzelgespräch und das in dieser Intensität zu führen, das finde ich bemerkenswert. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich Karin Mioska diese Art Interviews zu führen schlicht nicht zugetraut hätte. Marietta Slomka ja, Karin Mioska ehrlich gesagt nicht. Mir waren ihre Interviews in den Tagesthemen, das war okay, aber das war jetzt nicht so, dass ich dachte, sie hält dann da 20 Minuten mit Robert Habeck, mit ja. Markus Söder oder mit Annalena Baerbock durch. Also hohen Respekt, ich bin Fan dieser. Aber ich bin vor allem Fan, weil du eben einmal konzentriert dich mit einem Politiker beschäftigen kannst und nicht diese ständigen Zwischenrufe und diese Wahlkampfsachen und so weiter.
Kannst du noch? Ich habe noch 2 Geschichten.
Bitte.
Aber die Geschichte, die jetzt kommt, da werden wir wahrscheinlich wenig lachen bei. Es geht erstmal um Thomas Rabe, den Boss von Bertelsmann. Gut, der hat den Humor jetzt eh nicht erfunden, wer sich mit dem mal ein bisschen beschäftigt hat. Aber das ist ja egal. Der hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung etwas zur AfD gesagt. Das erste Zitat ist eine Binsenweisheit, finde ich, aber ich sag's trotzdem, weil es wichtig ist für den Rest. Wenn die AfD nicht für Toleranz und Weltoffenheit steht, sondern für das Gegenteil, dann widerspricht das den Werten von Bertelsmann diametral. Würde ich sagen, hat er ja erstmal recht, das ist doch völlig klar. Dann legt er aber nach.
Morgens, wenn die Sonne aufgeht, wird's hell.
Ja. Genau. Okay, wir lachen doch, aber dank dir. Ja, aber das, was jetzt kommt, ist schon ein dolles Ding. Wenn die AfD in Umfragen bei 20% liegt, dann werden auch einige unserer Mitarbeiter sie unterstützen. Diese Mitarbeiter sollten sich prüfen, ob sie zu uns und unseren Werten passen. Wenn nicht, würde ich mir an ihrer Stelle überlegen, ob Bertelsmann das richtige Unternehmen für mich ist. Also das ist jetzt keine die offene Aufforderung zu kündigen, aber indirekt schon, oder? Wie findest du das?
Ja, aber ich finde, das kann man doch sagen. Das finde ich gar nicht schlimm. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, Leuten zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr so einen Gedanken gut unterstützt, dann seid ihr hier vielleicht an der falschen Stelle.
Ja, ich komme da schon ganz schön ins Grübeln. Also darf ich das mal auf Freundes- und Bekanntenkreis übertragen? Ich kenne niemand aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, sage ich gleich, der sich als AfD-Wähler geoutet hat. Vielleicht Unsicherheit, vielleicht Angst. Ich würde deswegen aber doch keine Konsequenzen, also ich würde es nicht mal, ich weiß, es gibt Menschen, die würden es machen. Ich würde deswegen keine Konsequenzen ziehen und eine Freundschaft abbrechen. Vielleicht stehe ich jetzt in der Ecke, aber ich würde das nicht machen.
Würde ich auch nicht machen. Ich finde, ich bin sowieso jemand, der versucht, Politik aus Freundschaften möglichst rauszuhalten. Du ahnst warum, dass natürlich, also da ich ja so ein bisschen diesen Ruf als Scholz-Versteher habe und nicht im Sinne von, ich weiß, wie der tickt, sondern auch, ich finde den toll, habe ich sowieso mehrere Diskussionen schon im Freundeskreis gehabt, die auch hoch hergingen. Kannst du ein bisschen im Familienkreis oder so. Ich würde es nie thematisieren und ich würde, glaube ich, auch nie. Wenn ich jetzt wüsste, jemand wählt die AfD, warum soll ich jetzt die Freundschaft kündigen? Das hat ja mit der Freundschaft irgendwie wenig zu tun. Ich finde aber, in der Firma kann es durchaus was anderes sein, dass man sagt so, wir möchten diesen Geist nicht in der Firma haben. Und das kann man ja für richtig halten. Ne?
Aber es heißt ja noch nicht, dass ein AfD-Wähler den Geist einer Firma verändert und dort offene Propaganda macht. Also umgekehrt gefragt, Lars, würdest du so eine Rede, so eine Ansprache hier vor der versammelten Mannschaft beim Abendblatt halten?
Ich glaube, ich würde so eine Rede nicht halten, es sei denn, ich würde erkennen, dass es da erkennbare Probleme gibt, aber die sehe ich bei uns überhaupt nicht. Es wäre auch ein bisschen komisch, finde ich, es wäre auch echt, glaube ich, man muss als journalistisches Haus natürlich immer fragen, muss es nicht so sein, dass du möglichst aus allen Teilen der Gesellschaft Leute hast, um zu verstehen, wie die Gesellschaft tickt. Und dazu gehört eben halt auch, dass in so einer Redaktion nicht nur Leute sitzen, die Grün oder SPD wählen, sondern, und das ist manchmal bei Journalisten relativ schwierig, das ist auch ein Vorteil des Kollegen Iken, der ja so von ganz links kommt, ja, so, der ja in der Zwischenzeit so den Weg über die Mitte der Gesellschaft gefunden hat und heute mindestens ein Liberaler ist, aber auch gerne mal konservative Gedanken hat. Und das ist ja wichtig, dass all das auch in der Redaktion abgebildet wird. Aber ich finde, als Oberfirmenchef kann man schon sagen, wenn du den Gedanken auch wirklich anhängst, wenn du nicht nur aus Protest die AfD willst, sondern sagst, was die sagen, ich finde auch irgendwie so einen Typen wie Björn Höcke gut und ich finde sowas gut wie Demigration, dann finde ich, kann man doch als Unternehmenschef sagen, das ist dann aber mit den Werten unseres Unternehmens nicht vereinbar. Und mehr hat er ja nicht gesagt.
Und du weißt, welche Frage sich jetzt sofort bei manchen Menschen anschließt. Würde er das auch über linksextremes Gedankengut sagen?
Das weiß ich nicht. Da musst du ihn fragen.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Du hast nicht mehr viel Zeit, weil er ja auch 2006
6 wird. 2026 ist Thomas Rabe raus.
2026, ja. Genau.
Wer ist für dich der berühmteste Koch der Welt?
Der berühmteste Koch der Welt? Für mich ist also der berühmteste, weiß ich nicht, aber für mich ist es der Jotam Ottolenghi.
Ja, gute Antwort. Tolle Kochbücher von dem auch zu Hause.
Wenn ich koche, koche ich nur von ihm und dann aber auch Mengen, auch auf 5, 6, 7 Gerichte an einem Tag und liebe das dann stundenlang in der Küche zu stehen und habe festgestellt, dass wirklich, ich glaube, wir hatten einmal so ein Kohlrabi-Gericht, das war nichts. Aber ansonsten war das alles immer oberste Liga. Also ja, ich bin begeistert.
Aber da wissen wir ja nicht, ob es an dir lag oder am Kohlrabi oder aber an dem Gericht. Im Rezept.
Das ist ja auch so gemein, weil es ist alles andere, ich würde sagen, das war das einzige Gericht, wo man mal sagen muss, es war eine 3-, und bei alles andere war immer im 1er bis 1+ Bereich. Also sensationell, wie man da immer zusammenkocht und denkt, nach 25 verschiedenen Zutaten kann das schmecken und es ist für, gerade für mich als Vegetarier immer ein Traum.
Ja, ich esse das auch sehr, sehr gern. Aber für mich ist der berühmteste Koch tatsächlich, ich glaube, der hat noch eine größere Präsenz und allein schon durch sein Alter, glaube ich, mal so viel jünger, weiß ich gar nicht, ob er das ist, aber er wirkt immer so, so viel jünger. Jamie Oliver.
Ja, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt.
Oh, von dem haben wir auch
ein bisschen...
Ja, haben wir viele zu Hause und meine Frau kocht, ich koche nicht gerne und ich kann es auch nicht. Meine Frau kocht gerne und das ist auch herausragend. Also wir haben sowohl den einen als auch den anderen bei uns zu Hause, aber jetzt kommt's. Jamie Oliver produziert eine neue TV-Show fürs britische Fernsehen und ich tippe mal, das wird gar nichts für dich sein, denn er präsentiert dort nur Gerichte, die er mit einem Airfryer zubereitet.
Mit einem bitte was?
Du kennst keinen Airfryer?
Was ist ein Airfryer?
Airfryer ist, glaube ich, finde ich, die größte Erfindung seit Menschengedenken so ungefähr. Das ist eine Heißluftfritteuse, also ohne Öl. Ohne Öl.
Ah, aber das ist cool, weil das Ungesunde am Frittieren ist ja das Öl. Und ein sehr guter Freund von mir, der hat so eine Heißluftfritteuse und sagt, kauf dir auch eine Heißluftfritteuse. Die Pommes wären ganz anders als bei dir im Backofen. Aber ich mache immer von Ankerkraut das Pommesgewürz drauf, dann schmecken sie auch gut.
Stimmt, das habe ich auch noch nicht gekauft. Aber es ist tatsächlich witzig, weil Familie Becker hat einen Airfryer. Und es steht hier in meinem weiteren Moderationstext, mach mal Pommes mit dem Airfryer. Weil die sind, wenn du sie selber in Streifen geschnitten hast und dann in diesen Airfryer reinhaust, es ist der absolute Hammer. Also der hat nichts mit Pommes auf dem Backblech zu tun.
Ich
das ist wirklich
gleich so Ding. Ich wollte es machen, aber
mach es
irgendwie nicht. Ich kaufe mir einen Airfryer.
Aber jetzt, pass auf, es gibt auch einen Nachteil. Ja. Das Ding ist sehr groß. Also der nimmt Platz in der Küche weg. Ich trage den dann immer in die Kammer und wieder zurück. Und es nervt auch ein bisschen, den von innen sauber zu machen. Aber Pommes und Burger da drin ist ein Traum. Aber du kannst auch, das ist jetzt auch nichts für dich, Fleisch da rein tun, in der Pfanne anbraten und dann in den Airfryer packen. Oder aber du packst Gemüse rein. Paprika, Pimentos, sensationell. Du wirst ja wahrscheinlich auch Aubergine.
Ich gehe gleich los und kaufe mir so ein Ding. Jetzt ist das ist der letzte Punkt. Jetzt, ich muss mir so ein Ding kaufen.
Ab 70 Euro, teilweise auch bis über 300 Euro. Also, wir haben jetzt wirklich einen bunten Strauß, sage ich mal, an Angeboten gehabt, themenmäßig. Du darfst jetzt aussuchen, wollen wir wieder zum Ursprungs-Sonntagsformat zurückkehren? Nur ein Thema oder hast du das ganz gern, so hier und da präsent zu sein?
Nee, ich finde, ich möchte wieder zu einem Thema zurückkehren, weil ich fühle mich sonst so wie so ein Matthias Iken am Sonntag. Und das geht nicht.
Nutz doch mal die Gelegenheit und tease mal ein bisschen auf deine Podcasts. Scholz-Update und Entscheidertreffen Heider, wer ist denn dabei? Was hast du denn an Gästen demnächst?
Scholz-Update ist in der nächsten Woche die liebe Kollegin Ulrike Herrmann von der Taz.
Hammer.
Viele kennen von Markus Lanz, irgendwie klare Ansagen. Und auch eine, die Ampelregierung immer verteidigt. Und bei Entscheidertreffen Heider ist da lustig jemand, der Thomas Rabe gut kennt, Stefan Schäfer, der ehemalige Chef von Gruner und ja, der ehemalige RTL-Chef, den Thomas Rabe, da muss man so sagen, irgendwann mal mit der Begründung entlassen hat, er hätte jemanden gefunden, der RTL besser führen könnte als Stefan Schäfer. Und das war er selber.
Ja.
Und Stefan Schäfer hat, und da dachte man so, da so ein Medienmanager, der verschwindet dann. Und man dachte, der taucht beim anderen Medienunternehmen auf, tat es aber nicht und schrieb einen Roman, der heißt 25 letzte Sommer, der ist nächste Woche bei mir am Dienstag bei Entscheidertreffen Heider. Und ich sage ehrlich, ich nicht böse gemeint, ich kenne Stefan lange, wir haben fast zeitgleich volontiert, aber ich hatte von diesem Roman überhaupt keine Erwartung. Ich dachte, warum schreibt der jetzt einen Roman? Ist das peinlich? Der kann ja gar nicht schreiben. Und ich habe dann diesen Roman gelesen. Und muss es leider, das heißt leider, gar nicht leider, aber ich war hin und weg. Das war wirklich 180 Seiten, eine so kluge Erzählung, dass ich glaube, dass Stefan jetzt mit fast 50 seine wahre Berufung gefunden hat. Und das bestätigt mich auch darin, dass ich gestern eine Mail bekam, in der stand, dass dieses Buch, glaube ich, schon bei Amazon unter den Top 5 Neuerscheinungen war oder den Top 30 überhaupt. Also, und darüber sprechen
wir. Hammer.
Weil in diesem Buch auch ganz viel über das Leben eines Managers lernt, der dann plötzlich auf einen Kartoffelbauern trifft und feststellt, dass er eigentlich in seinem Leben vieles, um nicht zu sagen, alles falsch gemacht hat. Das sind die beiden Themen nächste
Woche. Okay, ja, nicht schlecht. Also finde ich ja auch ein ganz gutes Angebot. Hut ab, Herr Heider, an unseren Chef hier mal. Das so,
Herr Becker.
An alle Hörer von Becker am Morgen sage ich natürlich auch danke fürs Zuhören. Das war Episode 103. Machen Sie bitte was Gutes aus dem Rest des Wochenendes und bis morgen. Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.